Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir befinden uns gerade in dieser nachösterlichen Zeit und an diesen Sonntagen hat man die Möglichkeit, ein bisschen Latein zu lernen. Auch nicht schlecht. Also, wir erinnern uns vielleicht an die letzten Sonntage, da stand auch immer schon lateinisches Wort über dem Sonntag. Letzte Woche war es Cantate, kommt von dem Verb cantare und heißt singen. Cantate singt. Und davor war es Jubilate, von Jubilare, jubeln, sich freuen. Also freut euch. Nächste Woche, muss ich einmal kurz vorgreifen, ist es ex audi, ja, hören, also hör. Und heute ist es rogate. Rogare. Wer weiß denn, was rogare heißt? Ja, sehr gut. Ich meine, aufgepasst. Beten. Also rogate heißt betet. Und genau dazu fordert Paulus auch in seinem Brief an dem ersten Brief an Timotheus auf. Eine Aufforderung, betet. Und diese Aufforderung gilt der Gemeinde, also wird dieser Text, der heute Predigtext ist, auch das Gemeindegebet genannt. Ich lese einmal vor. 1. Timotheus, 2. Kapitel, die Verse 1 bis 6a. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. So startet Paulus hier, das Erste und das Wichtigste. Das heißt, das Gebet ist das Erste, es geht allen anderen voran. Also erst beten, dann alles andere. Und es ist das Wichtigste, also es hat die höchste Priorität, wichtiger als alles andere. Das Erste und das Wichtigste ist das Gebet. Und als ich das gelesen habe, habe ich bei mir gleich das schlechte Gewissen gespürt, weil das in meinem Alltag tatsächlich häufig nicht so ist. Dann ist der Tag so voll, dass ich erst abends im Bett zum Beten komme und dabei meistens einschlafe. Vielleicht kennt ihr das auch. Oder dass wir Sitzungen haben oder Vorbereitungstreffen und es dann so spät geworden ist, dass man dann noch schnell eine Gebetsgemeinschaft dranhängt und ich merke, wenn ich jetzt die Augen zumache, dann wird's kritisch. Beten als das Erste und das Wichtigste, dazu fordert Paulus die Gemeinde auf, damals und auch heute noch. Zu beten in der Gemeinschaft und auch alleine, beten im Berufsleben und auch privat zu Hause, beten im Alltag und auch in Auszeiten, im Urlaub, wenn wir unterwegs sind, das kann man immer so weitermachen, beten. Beten hat Priorität, steht an erster Stelle. Und etwas tröstlich finde ich, dass die Tatsache, dass Paulus das schreiben muss, ja, an den Timotheus und somit auch an die Gemeinde. Und bei Luther wird es übersetzt, er ermahnt die Gemeinde dazu. Tröstlich ist, dass anscheinend das damals in den ersten Gemeinden auch nicht so selbstverständlich an erster Stelle stand, sonst müsste Paulus das wahrscheinlich nicht schreiben. Aber warum das Gebet bei einer christlichen Gemeinde so wichtig ist, bei uns Christen so wichtig ist, wird vielleicht deutlich, wenn wir uns überlegen, was Beten eigentlich bedeutet, was Beten eigentlich ist. Und beten heißt ja, dass ich auf Gott schaue, dass ich mich Gott öffne, dass ich meinen Blick weg von mir nehme und hin auf Gott richte. Dass ich mir bewusst mache, dass es nicht ich bin, die irgendwas macht oder die es schafft, die es kann. Dass es halt auch nicht meine Verantwortung ist, alles zu schaffen und zu können. Das kann ja auch tröstlich sein. Dass ich mir bewusst mache, dass Gott es ist. Ihm darf ich alles hinlegen und ihm darf ich vertrauen, in jeder Lebenslage. Das heißt, dass ich am Morgen schon innehalte und dass ich Gott den Tag hinlege, der da vor mir liegt. Dass ich ihn um Weisheit und um Leitung für diesen Tag bitte. Dass ich im Laufe des Tages mir immer wieder bewusst mache, dass Gott da ist und dass ich mit allem, was mich beschäftigt, also dass ich damit zu ihm kommen kann. Und dass ich am Abend den Tag wieder in Gottes Hand legen kann. Dass ich ihm danken kann für alles, was gut war und alles, was gelungen ist. Und dass ich ihn auch um Vergebung bitten kann für das, wo ich gescheitert bin. Beten heißt, vor allem heißt es, in Kontakt zu sein, in Beziehung zu sein mit Gott. In Beziehung zu sein mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater im Himmel. Und auch meine Abhängigkeit zu ihm anzuerkennen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und wenn das vielleicht auch ein ganz hoher Anspruch ist, finde ich, ist das doch vor allen Dingen auch ein Geschenk. Ein Geschenk, dass wir beten dürfen, ein riesiges Geschenk. Denn wir dürfen mit Gott reden, mit dem Schöpfer des Universums, mit dem König der Könige dürfen wir reden. Und das Tolle dabei ist, er hört uns auch noch. Das heißt, dieser große Gott, der hört unsere Gebete, der hört das Gebet von jedem Einzelnen von uns. Und das, finde ich, ist tatsächlich so unfassbar und kaum vorstellbar. Aber so ist es. Das wird in der Bibel immer wieder bezeugt. Gott hört jeden Einzelnen von uns mit dem, was wir vor ihn bringen. Was für ein Geschenk und was für ein Gott, ja, was für ein Gott, der jeden von uns hört. Der jüdische Philosoph Martin Buber, der hat einmal gesagt, wäre Gott nur einer, über den man reden kann, würde ich nicht glauben. Weil er aber ein Gott ist, zu dem und mit dem man reden kann, darum glaube ich an ihn. Weil er ein Gott ist, zu dem und mit dem ich reden kann. Das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Und Paulus konkretisiert das Gebet jetzt noch. Schreibt weiter, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und das, wenn ich mache das Gebet auch, es öffnet nicht nur meinen Blick auf Gott, sondern es öffnet auch meinen Gott, es öffnet auch meinen Blick auf meine Mitmenschen. Es ist unsere Aufgabe, es ist sogar unsere Verantwortung, sagt Paulus, für unsere Mitmenschen zu beten. Und er sagt sogar, er schreibt, für alle Menschen. Für alle Menschen sollen wir beten. Wir sollen für sie eintreten, flehend, bittend und dankend. Das heißt, dass ich nicht nur für mich und meine Familie, meine Freunde und unsere Gemeinde hier beten soll, sondern auch weit darüber hinaus für alle Menschen. Für alle Menschen hier in Meinersen und alle Menschen in der weiten Welt. Beten für Menschen, die ich mag, aber auch beten für Menschen, mit denen ich es schwer habe. Beten für Menschen in dieser Welt, die mir auch kulturell nahestehen, die ich verstehen kann. Aber auch beten für Menschen, die vielleicht ganz anders leben und die ein Leben führen, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Trotzdem für sie zu beten. Beten für die Menschen, denen es offensichtlich gut geht, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber auch beten für die Menschen, die Leid erfahren, die Gewalt erleben, die flüchten müssen, Menschen, die Hunger leiden. Und diese Aufzählung könnte immer so weitergehen. Da würde einem noch vieles, viele, viele Menschen würden einem einfallen. Beten für alle Menschen, das ist für Paulus entscheidend. Und er kommt gleich noch darauf, warum es auch so wichtig ist für ihn, dass wir für alle Menschen beten. Zunächst schreibt er aber, für wen die Christen besonders beten sollen. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Beten für alle, die in dieser Welt regieren, für alle, die Macht haben, die eine hohe Stellung haben. Für die sollen wir ganz besonders beten. Und das sind ja so viele. Also fangen wir an bei uns mit dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten. Ja, dann gibt es Minister und Abgeordnete, aber es gibt auch Bürgermeister, Landräte, Gemeinderäte und wie das alles so heißt. Aber auch darüber hinaus, andere, die nicht nur politisch Macht haben, sondern auch gesellschaftlich Verantwortung tragen. Vielleicht betet man auch für Juristen, für Richter, für Staatsanwälte, für Rechtsanwälte, für Manager in der Wirtschaft und in der Finanzwelt. Beten auch für Professoren, beten für Lehrer, beten für Bischöfe, für Pastoren, für Priester. Der Kreis ist weit von Menschen, die Verantwortung tragen, die leitend tätig sind, Menschen, die tatsächlich Macht haben. Wir Christen haben eine Verantwortung, sagt Paulus, einen Auftrag, für all diese Menschen einzutreten, für sie zu bitten, aber auch für sie zu danken. Über Politiker und über leitende Menschen, Verantwortliche, reden wir viel über sie. Ich merke das mittags beim Essen, wie oft wir über Lehrer sprechen zum Beispiel. Aber mit Gott über sie reden, darum geht es. Das sollen wir tun. Wir sollen für sie beten, mit Gott über diese Menschen zu sprechen. Das ist der Unterschied. Der Theologe Karl Barth hat gesagt, wie man beten soll, steht in der Bibel. Aber was man beten soll, das steht in der Zeitung. Beten wir also für Verantwortungsträger, und zwar in aller Welt. Und zwar um Weisheit von Gott, auch um die Kraft, die sie brauchen, um diesen Beruf, um diese Stellung auszuüben, aber auch um hohe Sensibilität, was recht ist und was nicht. Denn ganz schnell stellt sich die Frage, was ist denn, wenn sich die Regierenden, die Obrigkeit als unfähig erweist, ja, wenn sie korrupt sind oder wenn sie tatsächlich einfach Dinge tun, von denen wir wissen, dass Gott das auf gar keinen Fall so möchte. Und diese Menschen gibt es ja zu Genüge in dieser Welt. Sollen wir für Putin beten zum Beispiel? Sollen wir für Putin beten? Und Paulus würde sagen, ja, betet für ihn. Betet für ihn, dass Gott sein Herz anrührt. Denn wir müssen uns überlegen, in welcher Situation Paulus das geschrieben hat. Als er dazu aufgefordert hat, für die Regierenden, für die Obrigkeit zu beten, dann hat er nicht an eine christliche Regierung gedacht, ja, eine Demokratie oder irgendwie sowas, sondern der hatte die Römer vor Augen. Die römischen Kaiser, das waren Despoten teilweise, ja. Und die römischen Kaiser, die sich selber für Götter hielten und die angewiesen haben, dass alle Menschen vor seinem Bild auf die Knie gehen sollen. An diese Obrigkeit, denkt er, an diese Regierenden. Und wer das nicht befolgt hat, auf die Knie zu gehen und diesen Kaiser, diesen römischen Kaiser anzubeten, der wurde verfolgt, oft sogar getötet. So wie es heute Millionen von Christen in der Welt immer noch erleben, diese Verfolgung. Für solche Herrscher beten, ja, sagt Paulus, gerade für sie. Denn zum einen dürfen wir Gott alles zutrauen, wirklich alles. Auch, dass er Herzen von Despoten anrühren kann. Zum anderen wird doch durch das Gebet deutlich, dass gerade auch die Mächtigen dieser Welt nur schwach und fehlbar sind und auf Gott und auf die Fürbitte für sie angewiesen sind. Beten heißt Verantwortung tragen für mich und für diese Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Herbst 1945 hat die evangelische Kirche ihre Schuld eingestanden, ja, die sie tatsächlich auf sich geladen hat in dem ganzen Nazi-Regime. Und sie haben das zusammengefasst in dem Stuttgarter Schuldbekenntnis. Im Herbst 1945 haben sie formuliert, wir klagen uns an, dass wir nicht treuer gebetet haben. Wir klagen uns an, dass wir nicht treuer gebetet haben. Und welche Macht das Gebet haben kann, wozu Gott in der Lage ist, durch Gebete, ja, das haben wir doch in der deutschen Geschichte auch erleben können. Nach dem Mauerfall 1989 sagte ein SED-Mitglied bei seinem Rücktritt, wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Auf alles waren sie vorbereitet da in der DDR, auf Gewalt, auf Hass. Damit hätten sie umgehen können. Das hatten sie erwartet, aber nicht, dass Menschen der Regierung friedlich entgegentreten mit Kerzen und mit Gebeten. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Das ist unsere Verantwortung als Christen in dieser Welt, für alle Menschen zu beten. Und nun schreibt Paulus noch weiter, warum wir diese Verantwortung tragen sollen. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Es geht Paulus darum, dass die Menschen von Jesus erfahren, dass sie Jesus annehmen als ihren Retter. Und das geschieht nach Paulus hier in Ruhe und in Frieden besser, wenn Christen ein glaubwürdiges Leben führen und Gott dadurch die Ehre geben und Menschen dadurch Jesus Christus kennenlernen können. Denn Gott möchte, dass alle Menschen von Jesus hören, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Denn Jesus ist für alle Menschen gestorben, hat für alle Menschen das Lösegeld bezahlt und ihnen die Möglichkeit geschenkt, gerettet zu werden. Alle Menschen, das betont Paulus hier so stark. Paulus hatte das von Beginn seines Wirkens, seiner Apostelzeit, hat er alle Menschen im Blick gehabt. Er hat die Mission ausgeweitet von den Juden auf die Heiden. Er hat Asien verlassen, ist nach Europa rübergereist und hat dort Menschen von Jesus erzählt. Alle Menschen sollen gerettet werden. Genauso wie es Jesus aufgetragen hat. Nachdem er auferstanden ist, sagt er, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Alle Völker, alle Menschen sollen von ihm erfahren. Und wenn wir für alle Menschen beten, dann nehmen wir uns mit hinein in diesen Willen Gottes, in den Plan von Gott für diese Welt. Alle Menschen sollen gerettet werden. Das ist Gottes Plan für diese Welt. Dafür ist Jesus gekommen und dafür ist Jesus gestorben. Und wenn wir beten, dann lassen wir uns in seinen Willen hineinnehmen und nehmen auch die Menschen in diesen Willen, in diesen Plan mit hinein, für die wir beten. Und es können auch Menschen sein, mit denen wir es schwer haben oder die uns tatsächlich große Sorge machen. Und wenn wir daran denken, dass Jesus auch für diese Menschen gestorben ist, dann kann uns das vielleicht helfen beim Beten. Und vielleicht auch der Gedanke, das Wissen, dass eines Tages alle vor Jesus Christus, dem Auferstandenen, auf die Knie gehen müssen, auch die Mächtigsten dieser Welt. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Beten ist eine Aufgabe und eine Verantwortung von uns Christen. Aber wie schon gesagt, lasst uns das nicht vergessen, es ist auch ein Geschenk. Wie großartig, dass wir beten dürfen. Wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen ihm all das sagen, was uns beschäftigt. Und wir dürfen ihm all die Menschen, auch die ganze Welt, ans Herz legen. Und es ist nicht ein fremder oder ein ferner Gott, zu dem wir dort sprechen. Wir haben einen Mittler, sagt Paulus, einen Vermittler. Jesus, Jesus selbst, der selbst hier auf der Erde war, der selbst Mensch war und der uns so gut verstehen kann. Jesus versteht uns und er kommt uns ganz, ganz nah durch seinen Heiligen Geist. Zu ihm dürfen wir kommen, jederzeit. Das heißt, wir wissen, mit wem wir da reden, wenn wir beten. Wir wissen, dass wir ihm alles sagen dürfen. Wir wissen, dass wir ihm vertrauen dürfen und wir wissen, dass wir ihm alles zutrauen dürfen. Wir dürfen alles erwarten von ihm. Wir haben Jesus als Mittler. Und trotz seiner Größe und seiner Herrlichkeit ist Gott uns ganz nah. Und er ist uns ganz vertraut in Jesus Christus. Voller Vertrauen dürfen wir im Gebet zu ihm kommen. Und so will ich abschließen mit meiner ganz, ganz persönlichen Lieblingsgeschichte zum Thema Gebet. Ein Pastor besucht einen Kranken in seiner Wohnung und er bemerkt einen leeren Stuhl, der neben seinem Bett steht. Und der Pastor fragt, warum steht da denn noch ein Stuhl neben ihrem Bett? Und der Kranke antwortet, gerade kurz bevor sie gekommen sind, hatte ich Jesus eingeladen, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen, weil ich mit ihm reden wollte. Jahrelang fiel es mir nämlich schwer zu beten, bis mir ein Freund eines Tages sagte, dass das Gebet ein Gespräch mit Jesus sei. Und dass man einfach mit ihm sprechen kann, mit all dem, was ich auf dem Herzen habe. Und er hat mir geraten, einen Stuhl neben mich zu stellen. Um mir vorzustellen, dass Jesus da sitzt und dass ich mit ihm spreche und dass ich auch seinen Worten zuhöre. Seitdem habe ich keine Schwierigkeiten mehr mit dem Gebet. Einige Tage später kam die Tochter des Kranken zum Pastor und brachte ihm die Nachricht, dass ihr Vater verstorben sei. Sie sagte, Ich ließ ihn ein paar Stunden lang allein. Er schien so friedlich zu sein. Als ich zurückkam, war er verstorben. Er schien ganz ruhig eingeschlafen zu sein. Eine Sache aber, die war komisch. Sein Kopf lag nicht auf dem Bett, sondern auf dem Stuhl neben seinem Bett. Amen.